Mein heutiger Gast arbeitet gerade mit seinem Team und seinen Kollegen an einer echten Revolution. Und zwar könnt ihr künftig eure Mini direkt online kaufen. Ganz ohne Umwege, das heißt die bisherigen Händlerstrukturen. Und damit herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Zu Gast ist Dr. Jens Raskopp, seines Zeichens Global Head of Digital Marketing bei Mini. Und wir machen heute eine Reise von vormals primär Awareness und Consideration getriebenen Kampagnen hin zum direkten Abverkauf. Das heißt, damit verbunden auch entsprechende Änderungen in der Budgetverteilung, in den Kampagnenlogiken, in der Kommunikation und natürlich auch in den Skills im Team, die sich ändern bzw. ändern müssen. Von daher eine super spannende Folge. Freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Jetzt geht's los mit dem lieben Jens.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Da wir heute aus Bayern aufnehmen, und zwar bei, grüße ich heute meinen Gast mal traditionell bayerisch mit Grüß Gott und Servus Jens. Schön, dass du dabei bist.
Servus Daniel. Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Jens Raskopp. Ich bin Leiter Digitales Marketing bei Mini. Das umfasst die globalen Social-Media-Kanäle sowie die Mini-Webseite. Ich bin jetzt seit 14 Jahren bei der BMW Group in verschiedenen Marketing- und Vertriebsrollen, sowohl in Marktvertriebsgesellschaften als auch im Headquarter, also der Zentrale, und bin im digitalen Marketing jetzt seit rund 10 Jahren, komme ursprünglich aus dem CRM, und vor BMW habe ich in verschiedenen Branchen gearbeitet, unter anderem Pharma. Und habe meine Laufbahn bei einer Unternehmensberatung begonnen.
Ich finde es ja immer ganz spannend, da du jetzt auch in einem größeren Unternehmen arbeitest und nicht in einem Startup oder Scale-Up oder so, erstmal ein bisschen drüber zu sprechen, wie ihr aufgestellt seid. Also insbesondere bei euch jetzt natürlich wie in allen Unternehmen das Thema fachlich, Lower Funnel, Upper Funnel, Creatives, Measurement, also die üblichen sozusagen Abteilungsstrukturen fachlicher Natur. Auf der anderen Seite, das trägst du ja auch im Titel, das Globale, das heißt, da noch auch ein bisschen darüber zu erfahren, was ihr lokal macht und was ihr global steuert in die Märkte rein.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. In der Tat, wir sind eine sehr große Unternehmung und das Zusammenspiel ist natürlich da wichtig. Was wir aus globaler Sicht machen, über zwei Teams in dem Sinne, einmal das Social Media Team, nenne ich es jetzt mal vereinfacht. Also da ist die Content Creation für die globalen Social Media Kanäle drin, aber auch die Blueprint-Erstellung zu gewissen Teilen für die Marktgesellschaften, da drin ist auch Paid Media für globale Kampagnen drin. Wenn ich den Teil mal kurz rausgreife, ist das natürlich einmal eben Blueprints für die Märkte, die dann adaptieren, übersetzen, ausspielen. Das ist schon mal so ein Zusammenspielthema. Und das Gleiche gilt für das andere Team, das ist das Website-Team. Da stellen wir einen globalen Website-Master, den wir in die Märkte ausrollen und der da auch dort eben adaptiert, Legal Check, Optimierung für den Markt vorgenommen werden. Aber das ist so ein bisschen das Zusammenspiel und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in einem Großkonzern. Wie greifen die Rädchen ineinander?
Okay, und Paid Media, also so klassisch, wenn ihr Programmatic durchführt oder Paid Search oder sowas, liegt das nochmal im Nachbarteam oder ist es auch in deinem Bereich?
Der Lion's Share, sozusagen der Löwenanteil in der Paid Media Kampagnen liegt in den Märkten. Dort wird ausgespielt, aber jetzt immer für globale Kampagnen, gerade Brand-Kampagnen. Das wird bei mir im Social-Media-Team für Mini gemacht. Also wenn wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir sind auf der IAA und wollen einen Markenaufschlag haben oder wir sind auf der Gamescom oder was weiß ich. Und das ist jetzt nicht vielleicht zwingend sofort ein Produktimpuls, den ein Markt aufgreifen würde, um natürlich am Ende Autos zu verkaufen. Dann würde das bei uns zum Beispiel amplifiziert werden.
Was auch noch spannend ist, also wie viel macht ihr in-house, wie viel über Agenturen? Ich habe bei meiner Recherche vor unserem Gespräch mal ganz kurz auch gegoogelt, bin dann gestoßen auf ein Konstrukt, das sich der Marcom Engine nennt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen aufklären, was ist das genau? Habt ihr noch andere Agenturen etc.?
Ja, also wir sind natürlich als Großkonzern mit einer Provider-Landschaft aufgestellt, die natürlich mannigfaltig ist, aber ein wichtiger Erkenntnis im Rahmen der Digitalisierung und der Transformation war es natürlich auch zu sagen, entlang der Journey, dass man auch eine ganz gewisse Standardisierung hinbekommt. Und das heißt also vom Creative bis hin zur Ausspielung am Ende im Markt vor Endkunde, dass man das durchgängig hinbekommt. Die Marcom Engine ist da ein Partner von uns, ein zentraler Partner, auch der aus verschiedenen Agenturen besteht, also verschiedene Kompetenzen. Also Creative ist eine andere Kompetenz, als, ich sag mal, eine Webseite zu bauen oder Programmatic Advertising zu betreiben. Also das ist aber genau das, dieses Zusammenspiel von Creative bis hin zu Media-Ausspielung. Und damit die Murmel durchrollt, quasi von global bis zentral, ist das eben genau die Zusammenstellung sowohl auch als globaler Partner, aber auch in den Märkten als Partner, als gesetzter Partner. Ja.
Das heißt also, ist klassisch eine eigene Agentur, Konstellation, die für euch zusammengeschlossen wurde, bestehend aus den verschiedenen Disziplinen, die du jetzt aufgezählt hast. Okay.
Ganz genau.
Okay. Heißt im Umkehrschluss auch deine primäre Agentur, mit der du sozusagen zusammenarbeitest und wo dein Team auch Anknüpfungspunkte hat?
Das ist die primäre Agentur eben, ich sag mal, downstream zum Markt, aber nicht unbedingt notwendigerweise die primäre Agentur für, sagen wir, den Brand. Also wir unterscheiden zwischen Love and Sell, wenn man so will. Und der Sell-Bereich wäre halt sehr stark the Marcom Engine, aber der Love-Bereich würde halt eben mit, also gerade so Brand-Campaigns mit einer eigenen Provider-Landschaft dargestellt. Also
auch von den okay, die sozusagen nicht in dem Agenturkonstrukt genau. Schon beinhaltet ist, sondern das sind dann nochmal zusätzliche Schnittstellen, die ihr ja auch managen müsst,
muss man
ja
ehrlicherweise
dazu sagen. Absolut. Ihr seid ja jetzt in einer echten Transformation in vielerlei Hinsicht, also zumindest mal zwei Punkte, die mir jetzt spontan einfallen, wenn ich an euch jetzt denke, durch unser Vorgespräch auch, als auch an die Automobilindustrie als solches. Erstens natürlich das Thema vom Verbrenner zum E-Auto, zur E-Mobilität. Und das zweite Thema, über das wir ja heute insbesondere auch sprechen wollen, die Transformation von dem indirekten Vertriebsmodell zum Direktvertriebsmodell, heißt, dass ihr ja auch mittlerweile Conversion-Strecken auf der Webseite anbietet, wo man das Auto direkt finanzieren kann, leasen kann oder auch kaufen kann tatsächlich. Und dazu ist mir eingefallen, ich habe einen Bekannten, der vor 6-7 Jahren auch in der Marketingorganisation, in dem Fall bei BMW, war. Der hat mir damals schon erzählt, dass er an einem Projekt arbeitet, wo es darum geht, Autos online zu verkaufen. Da habe ich gesagt, okay, gut, ist ja naheliegend irgendwie, logisch. Also ich weiß gar nicht, ob der amerikanische Marktbegleiter es damals schon gemacht hat, aber zumindest mal war das jetzt so naheliegend, dass man gesagt hat, okay, macht Sinn. Ich habe jetzt gesehen, ihr seid in den ersten Märkten live gegangen. Wie gesagt, das war jetzt BMW und nicht Mini. Aber für den Außenstehenden hat es sich jetzt erstmal so angefühlt, als wenn es relativ lange gedauert hat, dann bis tatsächlich auch die Online-Conversion-Strecken live gegangen sind. Kannst du da noch ein bisschen aufklären? Also war das so? Woran habt ihr in der Zeit gearbeitet? Was waren da vielleicht auch so die Schwierigkeiten im Rollout, das mal schnell umzustellen? Viele Fragen jetzt verpackt in sozusagen wenigen Sätzen, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen chronologisch versuchen durchzugehen.
Also in der Tat sind dann live gegangen mit den ersten drei Märkten, zwar Italien, Schweden, Polen, und sind jetzt dann in verschiedenen Wellen. Dann kamen weitere Märkte hinzu, jetzt zuletzt 1.10. Deutschland, Frankreich, Benelux. Also insofern haben wir in verschiedenen Wellen und werden auch weiter dieses Direktvertriebsmodell, The New Retail, wie es heißt, ausrollen, und das ist natürlich schon ein signifikanter Schritt im Geschäftsmodell. Also der Online-Teil ist ja nur ein Teil davon, auf den ich jetzt gucke, aber insgesamt für das Unternehmen ist natürlich das ein sehr, sehr wichtiger Schritt aus dem Wholesale-Modell in ein Retail-Direct-to-Consumer-Modell. Das ist schon, das ist also ein wesentlicher Schritt, und die Online-Strecke spielt nur einen Teil davon. Vorher im Wholesale bedeutet es ja, dass der Händler in eigenem Namen als Unternehmer sozusagen die Ware ankauft und auch in seinem Namen an den Endkunden verkauft. Wir sind also Wholesaler an den Händler. Und jetzt entsteht der Vertrag jetzt zwischen der BMW Group AG und dem Endkunden. Und der Händler oder Agent, wie das jetzt heißt, ist weiterhin natürlich ein wesentlicher Bestandteil, weil natürlich am Ende des Tages auch ein Fulfillment, also eine Übergabe, eine Testfahrt kann man ja nur machen, physisch bei dem Vertriebspartner vor Ort, den die Kunden auch kennen. Insofern ist das natürlich, aber dieses Zusammenspiel, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber die Geschäftsmodell-Change ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Nicht? Und okay. Das ist mal so ein Teil. Ne? Und das ist eben in verschiedenen Wellen, wie gerade beschrieben, ausgerollt worden, auch um zum Testen natürlich. Also ich fange mal mit im großen und kleinen Markt, guck mal, wie das so funktioniert und lerne, denn das läuft natürlich auch nicht alles völlig unkompliziert und fehlerfrei, sondern ich iteriere natürlich dann auch ganz gewisse Learnings weiter rein und rolle das dann sukzessive in weitere Märkte aus.
Okay, das heißt, Komplexität ist ja dann deutlich höher, ne? Weil wenn wir jetzt einfach über eine Online-Conversion-Strecke sprechen, die hätte man ja jetzt vermutlich deutlich schneller gebaut, aber dann geht es ja auch um Provisionierungsmodelle mit den Händlern etc. Das heißt, zurückkommend auf die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, irgendwie vor 6, 7 Jahren, das muss man dann ja sozusagen alles mitdenken, ne? Und auch IT-technisch dann auch wirklich implementieren, dass dann auch entsprechendes funktioniert, je nachdem wir dann auch Händler vielleicht vergütet, richtig?
Nee, absolut. Also das waren auch Piloten. Also es gab auch Piloten, zum Beispiel in Südafrika und auch also auch bei den Wettbewerbern gab es etwas. Also das sind natürlich alles Schritte entlang der Lernkurve. Also insofern ist das, was du erzählst, es ist so, genau, das gab es. Aber jetzt mit diesem nicht nur online verkaufen, sondern unter anderem online im Direktvertriebsmodell, das ist eigentlich dann der große Schritt. Und Mini geht hier zuerst und BMW folgt nach.
Lass uns noch mal ganz kurz einmal in die alte Welt eintauchen. Mit alter Welt meine ich jetzt in dem Fall halt quasi das Wholesale-Modell, wie du es beschrieben hast. Insbesondere im Marketing-Ansatz, logischerweise. Das ist ja unser Thema. Wie sah das Marketing in der Vergangenheit aus? Das heißt also, war das rein Awareness-getrieben, also reine Upper-Funnel-Kampagnen? Oder gab es da auch schon alternative KPIs à la, ihr habt sehr stark auf Probefahrten zum Beispiel optimiert? Also, wie war da sozusagen der Mix und auch die Zielgröße, auf die ihr optimiert habt?
Ja, das ist natürlich im Wholesale anders als dann im Retail, oder das ist etwas, was wir dann eben jetzt viel stärker lernen. Also vorher, also wenn ich es mal holzschnittartig vereinfache, war natürlich sehr stark, wir haben eine Markteinführung gehabt oder die Weltpremiere, Kommunikationsstart, und wir haben gesagt, wir haben ein neues Auto, toll, und zumindest auch auf einer globalen Ebene. Im Markt ist natürlich immer auch schon der Vertriebsdruck da. Insofern auch da gibt es natürlich einen viel stärkeren Lower Funnel Fokus. Das heißt, da war natürlich sehr stark das Thema Lead, also eine Weiterleitung eines qualifizierten Kontaktes an den Handel. Das war natürlich immer schon da, aber jetzt durch das Direktvertriebsmodell ist, ich sag mal, der Erfolgsdruck, die Demand Generation darauf ist natürlich viel, viel stärker, als es halt vorher im Wholesale-Modell war. Am Ende waren die Kunden im Wholesale-Modell die Händler, oder sind es auch immer noch. Und jetzt muss ich ja selber wirklich sehen, dass ich den Endkunden den Auftragseingang selber darstelle. Insofern ist natürlich dann der Fokus, den es vorher schon gab, aber noch viel größer gestiegen, weil man selber jetzt das Prospecting und die Demand Generation betreibt.
Wie viel war Awareness, wie viel war schon Lead Generation in der alten Welt, also in der Wholesale-Welt?
Also ich würde mal sagen, der Großteil ist, also das ist natürlich auch so phasenabhängig, also das ist natürlich so ein bisschen, wenn wir eine Weltpremiere haben, und natürlich ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, Funnel und Journey, trotzdem ist es eine ganz gewisse zeitliche Abhängigkeit. Wenn ich halt eine Weltpremiere habe und die Fahrzeuge sind nicht verfügbar, macht es keinen Sinn, jetzt auf Probefahrt zu optimieren, weil, ich muss erstmal sagen, es gibt ein neues Fahrzeug. Also das heißt, also habe ich dann, und da ist natürlich sehr stark der Fokus, also auf, ich würde mal sagen, 50%, würde ich mal sagen, auf Awareness gerade in der Phase, ne? Und dann eher Consideration. Also man würde das wirklich auch chronologisch erstmal so einphasen und dann mit Marktlaunch, weil das ist ein Unterschied zwischen Weltpremiere und Marktlaunch, ob das Fahrzeug wirklich verfügbar ist in einem Markt, würde dann der Anteil logischerweise von Consideration und Conversion zunehmen, nicht? Und dann würde vielleicht Awareness einen kleineren Teil spielen, je nachdem, wie auch dann, ist auch vom Markt zu Markt sehr unterschiedlich, weil in Europa, gerade in Deutschland, ist natürlich auch die gestützte oder ungestützte Marken- oder auch Produktbekanntheit ganz anders, als wenn ich jetzt in, weiß nicht, Malaysia oder Thailand bin als Beispiel. Und da ist der Shift zu Performance natürlich deutlich gestiegen. Okay. Also ein Shift letztendlich von Media stärker in Richtung Performance.
Okay. Und wenn wir jetzt mal so die Kanäle durchgehen, also wir müssen jetzt nicht jeden Kanal durchgehen, aber so mal die großen, also Social, der bei dir auch liegt, oder auch Programmatic, Paid Search, wo habt ihr dann in dem Wholesale-Modell primär eure Marketingaktivitäten drauf konzentriert, auch budgetär gesehen?
Also auch im Wholesale ist der Split natürlich zwischen, ich sag mal, global und eben Landesgesellschaft. Der Großteil des Medienbudgets liegt eben auch in den Märkten, und auch da war natürlich auch im Wholesale-Modell der Fokus natürlich sehr stark KPI getrieben im Lead Generation. Würde ich mal sagen, also Facebook Lead Ad war und ist ein Klassiker. Programmatic auch, und Paid Search, wir haben also über 60% unsere Website-Visits kommen aus Search. Insofern ist natürlich auch Paid Search, das sind also ja performante und dementsprechend auch Fokus-Investments von Media. Da wird nicht geguckt, was kommt am Ende bei raus. Also wie viel Bang for the Buck bekomme ich denn? Und dementsprechend wird dann optimiert, geguckt, okay, sehr markt- oder wurde zumindest sehr stark marktspezifisch gemacht, wird es auch weiterhin, aber jetzt stärker mit der europäischen Steuerung. Also auch da das Thema Transformation, Regionalisierung, Standardisierung, der KPIs, der gemeinsamen Tools, wie schaue ich da drauf? Das ist, glaube ich, so die Transformation, die eben da stattfindet. Also nicht nur jetzt jeder einzelne Markt, sondern größere Standardisierung auch über Europa hinweg.
Aber du sagst ja auch, es ist journey-abhängig, ne? Weil wenn ihr jetzt einen Produktlaunch habt, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ihr hattet ja tatsächlich einen Produktlaunch Mini Cooper Works.
So John Cooper Works.
John Cooper Works, genau, Electric, genau, ist ja gelauncht und den, da habe ich jetzt mal so ein bisschen mir die Social-Media-Kanäle auch selber angeschaut. Also da sehe ich ja sehr stark jetzt erstmal das Thema Awareness, also
absolut.
Emotionalisierende Spots, wo sozusagen das Fahrzeug als solches, wie man es klassisch aus der Automobilbranche kennt, ja auch erstmal inszeniert wird, gezeigt wird, hey, was hat er alles, ja, ein bisschen zu irgendwie Projektionsfeature in den Autotüren.
Ganz genau.
Wo dann John Works irgendwie auf dem Boden projiziert wird. Also, aber das ist ja klassisch Awareness erstmal, die er da spielt. Wann geht er dann über in die Lead-Phase, wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, ein gutes Beispiel, weil die Weltpremiere fand während der Paris Motor Show statt und dementsprechend dieses Fahrzeug gibt es eben noch nicht im Markt und der Market Launch ist dann nächstes Jahr und dementsprechend wird er ab dem Zeitpunkt dann auch wirklich viel stärker die historisch Lead und dann in Zukunft dann viel stärker, sage ich mal, Verkaufschancen, Opportunities und damit dann auf Order Intake, also auf den Auftragseingang okay. Optimiert werden.
Aber das heißt, ihr habt jetzt da irgendwie so ein halbes Jahr ja. Vorlaufzeit, bis dann wirklich Market
Launch ist. Absolut.
Ist das ein Standard bei euch?
Ja, also ich sag mal, als groben Richtwert ist das, glaube ich, eine faire Annahme. Und auch natürlich, muss ich vorstellen, Overseas Markets, die dann irgendwo in Asien oder auch in Amerikas die Fahrzeuge bekommen. Also das ist so.
Das heißt, bis dahin, also bis zum eigentlichen Market Launch, wenn dann auch die ersten Fahrzeuge bei den Händlern stehen genau. Und dann auch physisch angeschaut werden können, seid ihr marketingseitig dann sehr Awareness-getrieben unterwegs, sowohl organisch als auch Paid Social beispielsweise? Oder wie muss ja. ich mir dann sozusagen jetzt diese Zeit bis zum Market Launch vorstellen?
Ganz genau. Also Märkte dann in dem einspringen, wenn auch Kunden in Market sein können. Also wenn sie eben auch zum Händler gehen können, das Auto anfassen, Probe fahren, an sich anschauen können und dann würden halt die Märkte anfangen. Auch da natürlich, auch da mit Awareness, also nur Performance würden sie wahrscheinlich auch nicht machen. Weil auch da im Markt muss man die Awareness betreiben. Außerdem ist natürlich auch Zusammenhang zwischen den Kosten. Ja, ich muss ich nicht erklären, ist ja klar. Aber je besser ich natürlich das vorbereitet habe, desto günstiger ist am Ende dann vielleicht auch die Conversion. Also wenn ich dann nur auf Conversion gehe und kein Mensch kennt dieses Produkt, also das hilft natürlich auch nicht.
Ja. Aber auch da wieder die Frage nach dem Werbedruck, weil ich meine, ihr habt das jetzt gelauncht, also offiziell angekündigt, Market Launch, Verfügbarkeit in einem halben Jahr. Wie viel Budget, nicht jetzt absolut gesehen logischerweise, sondern jetzt mal einfach so, wenn du es beschreibst in der Budgetallokation oder in der zeitlichen Betrachtung, gebt ihr jetzt schon rein, weil klar, es ist irgendwie wichtig, den Launch, die Ankündigung des Fahrzeugs irgendwie so einen Markt reinzubringen, dass potenzielle Kunden das auch sehen. Auf der anderen Seite habt ihr eigentlich noch einen zweiten Launch. Habt ihr dann sozusagen zwei große Awareness-Kampagnen oder Flights? Lass uns mal in der Flight-Logik bleiben. Spielt ihr das jetzt einfach ein halbes Jahr durch und dann geht ihr direkt auf Lead-Kampagnen? Also wie muss ich mir sozusagen das Kampagnenmodell und auch die Budgetverteilung in der Flight-Logik vorstellen?
Genau, also momentan wäre es halt sehr starker Awareness-Fokus, auch gerade von den globalen Kanälen. Die Assets würden den Märkten werden dann zur Verfügung gestellt, die das dann in erster Linie erst einmal organisch weiter betreiben und dann ab Marktlaunch geht dann das Flighting der Märkte los und wenn ich jetzt mal eine Verteilung sagen sollte über eine Kampagne, dann ist es vielleicht 20% Awareness oder 25%, 30% Consideration und 50% Conversion, um jetzt mal holzschnittartig, um jetzt mal eine Verteilung zu sagen. Aber das ist dann im Markt die Verteilung. Dann gibt es
Ab Market Launch,
ganz genau.
Aber das heißt also, macht ihr jetzt schon viel Paid Media oder ist das, was ich jetzt gesehen habe auf Social Media, erstmal größtenteils organischer
Content? Ja, Schwerpunkt organisch.
Okay. Das heißt Paid Media im Sinne von auch dann Programmatic Paid Media, Paid Social. Das macht ihr dann wirklich auch erst, wenn das Fahrzeug verfügbar ist.
Also das ist auch so ein bisschen situativ. Also da kommen verschiedene Faktoren spielen da rein, aber es wäre auch also gut aus durchaus denkbar, gerade so einer Weltpremiere, ich nenne es auch mal ein Beispiel wie der IAA, auch Paid Social global zu spielen. Allerdings, wie gesagt, der Schwerpunkt der Media-Aktivitäten in den Märkten und damit eben ab Marktverfügbarkeit.
Wer ist denn dann bei euch der Master of Budget? Weil ich stelle mir das jetzt relativ komplex vor. Also du hast ja sozusagen die lokale Verantwortlichkeit, sagtest du jetzt auch schon mehrfach, okay, also das legen dann teilweise die lokalen Märkte fest. Dann gibt es die globale Verantwortlichkeit. Es gibt unterschiedliche Disziplinen, also sowas wie Paid Search, Programmatic. Das ist so ein unterschiedlichen Teams aufgehangenes Thema, das du verantwortest, Social, Paid Social. Aber auf welcher Ebene wird dann entschieden, wie legt ihr dann eine Art Budget-Guidance fest und allokiert auch? Ja,
das ist natürlich in einem Großkonzern ein durchaus umfangreicher Prozess, wenn man sich das vorstellen kann, ein Budgetprozess. Es gibt natürlich, also das geht natürlich von Board bis also immer weiter runter, Zuteilung von Cost of Wholesale Budget, Marketing Vertriebsbudget und Cost of Retail Budget an Headquarter Funktionen und an Märkte. Und das ist ein Zentralprozess, also relativ, ich sag mal, jetzt, also einfach von der Budgetzuteilung jetzt nicht notwendigerweise im Detail ausgeplant wird, sondern eher budgetär zugeteilt wird. Also wie viel Budget bekomme ich aus dem Fahrzeuganlauf heraus auch? Also wie bedeutend ist das Fahrzeug? Welches Volumen erwarte ich davon oder Deckungsbeiträge? Dementsprechend auch eine Allokation der Budgets nach Business Impact unterteilt zwischen Zentralfunktionen und Region, Marktfunktionen. Und dann wird es weiter runter kaskadiert natürlich und dann eben detailliert.
Ich komme aus einem Konzern, der nur einen Markt verantwortet hat. Kannermaßen bei Telefonica O2 Deutschland ja mal gearbeitet. Da war es verhältnismäßig jetzt einfach, was das Thema global-lokal angeht. Dabei eher die Schwierigkeit, sozusagen den richtigen Mix auch hinzubekommen zwischen Branding mit Funnel, den wir irgendwann mal initiiert hatten, und dem Thema Performance-Marketing. Das heißt, sehr stark da gearbeitet mit kombinierten Modellen auch, also MMMs, Attributionsmodelle für den Conversion-Teil, also für den Lower-Funnel, die bekanntermaßen ja dann auch irgendwann nicht mehr so richtig, richtig gut funktioniert haben, wegen den ganzen Cookie-Restriktionen, Messrestriktionen durch Datenschutz, als auch die großen amerikanischen Plattformen, die Dinge dann ja nicht mehr zugelassen haben, allen voran Apple. Aber wo spielt das dann bei euch rein? Also, weil das eine ist ja sozusagen eine controlling-seitige Budget-Allokation, top-down, ja, macht auch erstmal Sinn. Also irgendjemand muss ja mal so ein bisschen Budgets aufteilen. Aber irgendwann bist du in der Marketinglogik und dann stellt sich ja die Frage, okay, jetzt habe ich hier so mein Branding-Budget, das packe ich jetzt auf Branding, weil du hast vorhin das Thema auch Markenbekanntheit angesprochen, das unterschiedlich ist in den Märkten. Oder aber, jetzt gehe ich rein in den Lower Funnel, vor allem im neuen Modell, im Direktvertriebsmodell bei euch, wo man dann ja auch wieder die Frage stellen muss, wenn man da eine bestimmte Zahl dann sozusagen hat, wie allokiere ich das jetzt auf die Kanäle und dann kann man sich ja spätestens dann auch mal mit sowas wie Attribution beschäftigen. Also wie spielen dann die Marketing-Logik mit der Controlling-Logik bei euch zusammen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Reverse Funnel Planning ist sozusagen da das Stichwort. Also ich schaue mir letztendlich an, was denn mein Vertriebsziel und aus historischen Daten kenne ich sozusagen die Conversions. Also wenn ich sage, ich habe ein Vertriebsziel von X, wie viel Leads oder jetzt dann halt meinetwegen Opportunities brauche ich denn dafür und wie viel Interacting Web Visits brauche ich dafür und wenn ich die habe, wie viel Ad Impressions brauche ich dafür und so weiter. Das heißt also, ich habe eine Rückwärtslogik, die ich hochrechne und sage, was ist denn das, was ich brauche und wo kriege ich denn das am kosteneffizienten her? Und da gibt es natürlich dann eine Verteilung. Also ich dann halt sage, ich brauche so und so viele Leads, ich hatte ja gerade schon angedeutet, zum Beispiel logischerweise ist dann Search ein großer Anteil, wenn auch ein großer Anteil der Interacting Web Visits daherkommt. Auf den Performance-Teil und für den Awareness-Teil spiele ich natürlich dann auch dementsprechend mein Display-Ads oder Paid Social. Wenn jetzt nicht von der Übersetzung auf Business-Ziele direkt, sondern eher auf Awareness-Ziele sprechen. Also wir haben jetzt kein MMM, also Marketing Mix Modeling haben wir nicht, sondern aber schon natürlich ein Zusammenspiel zwischen Analytics-Abteilung und Paid-Media-Spezialisten, Aufteilung eben, wie gesagt, historische Daten und aus den Erfahrungen heraus die Verteilung auf die einzelnen Kanäle und Maßnahmen. Und dann natürlich auch Optimierung in Flight. Dann sieht man ja irgendwie nach 14 Tagen, okay, kommt das jetzt so, wie ich mir das überlegt habe, oder muss ich nochmal adaptieren? Und dann wird dementsprechend auch Budget geschiftet oder es werden Assets sich nochmal angeschaut und geguckt, performt jetzt irgendwie das Asset so, wie ich mir das erwartet habe, oder brauche ich dann doch nochmal Button an einer anderen Stelle, das Fahrzeug prominenter, andere Farben der Fahrzeuge und so weiter. Also das heißt, das ist so ein bisschen dann die Optimierung, die natürlich dann in Flight passiert.
Seid ihr in mehreren Märkten mittlerweile live gegangen mit der Online-Conversion-Strecke? Wie muss ich mir jetzt den Weg dahin vorstellen? Also jetzt seid ihr in der Multi-KPI-Welt ja auch so ein Stück weit unterwegs. Das heißt, Thema Probefahrt ist ja als Zwischen-KPI mit Sicherheit immer noch, oder Zwischen-KPI ist immer noch eine Main-KPI, aber eine, auf die man optimieren kann. Ihr könnt direkt auf den Sale optimieren und die Awareness-Welt bleibt ja irgendwo. Also wie geht ihr jetzt sozusagen bei der Transformation in das Direktvertriebsmodell mit diesen multidimensionalen KPI-Welten um?
Also das ist so genau der Punkt der Lernkurve und der Transformation. Also da sind wir fleißig gerade dabei, da zu lernen. Das heißt, genau diesen Schritt, den du beschreibst, also eher auf Order Intake oder die Opportunity, also zum Beispiel eine Probefahrt als Beispiel, oder ich habe also ein Fahrzeug in den Shopping Cart oder in die Wishlist gepackt, wäre halt dann eben so eine Opportunity. Genau sich das anzuschauen. Wie kann ich das optimieren? Wie kann ich das auch durchmessen? Also da habe ich einen Identifier, der eben von dem Asset bis hin zum Retail durchträgt durch alle Systeme. Also wie gesagt, Großkonzern, heterogene IT-System, Prozesslandschaft. Das muss ich durchtragen. Also dass wir alle auf One Single Point of Truth schauen. Abstimmung mit Media-Agenturen, Abstimmung mit Creative-Agenturen. Das ist ja so anspruchsvoll, und ich würde auch nicht behaupten, dass wir da schon vollständig da sind, aber das ist natürlich so der spannende Teil der Journey, unserer Learn-Journey dort, aber das passiert in der Tat.
Ja, mega spannend. Wir haben jetzt nochmal kurz durchgehen, also klassisch Awareness, Zielstellungen, Branding-KPIs und das, was man halt im Upper-Funnel bisher gemacht hat. Dann habt ihr Micro-Conversions, hast du gerade beschrieben, also ihr schaut euch auch sehr genau an, was sozusagen jemand auch vielleicht in Warenkorb legt, der aber da nicht auscheckt. Den Käufer, das wäre ja Idealfall, wenn ihr eine hocheffiziente Marketingkampagne heute machen könnt mit jemand, der das Auto dann auch kauft oder liest oder finanziert. Und die Probefahrten als wie auch immer geartete Zwischen-KPI, was ja auch ein Riesenziel ist mit Sicherheit, dass jemand sich erstmal das Auto anschaut. Und das jetzt in Einklang zu bringen, aber kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben, wie ihr euch methodisch dem nähert? Also inwieweit fahrt ihr Tests oder wie funktioniert auch da wieder die Budgetallokation? Wer schaut sich welche KPIs an? Wie holt ihr die Agenturen an Bord? Also es ist ja super komplex, den Weg, den ihr gerade beschreitet. Wenn du da noch so ein bisschen Einblicke geben kannst, wie ihr das genau macht.
Wir versuchen es datengetrieben zu machen. Allein schon mal ich messe und versuche erstmal herauszubringen, was messe ich denn da überhaupt? Also beispielsweise Datentransparenz zu bekommen, was ist denn in der Opportunity drin? Wenn ich also jetzt in der Datenpflege in der Opportunity 100 Probefahrten drin habe, dann ist das natürlich nicht eine 1:1 Beziehung zu einem Kunden, weil ich natürlich idealerweise natürlich verstehen will, warum hat denn jetzt eine Opportunity, ist denn won oder eine lost? Was ist denn das für ein Mensch? Wie sieht denn der aus, den wir gewonnen haben im Vergleich zu dem, den wir verloren haben? Das brauche ich natürlich auch auf einer Datenbasis, die groß genug ist, dass ich auch, statistisch signifikante Aussagen machen kann. Und wir versuchen uns dem anzunähern, und also ist ja auch nicht ein One-Session-Tracking zum Beispiel. Das heißt, niemand kommt rein und kauft sich ein paar Socken in eine One-Session. Die Journey ist natürlich auf PowerPoint. Da habe ich dann irgendwie einen YouTube-Ad und dann bin ich auf der Webseite und dann gehe ich durch den Checkout-Prozess und bin dann am Ende, habe dann ein Auto. So ist es ja nicht, sondern es ist alles komplex. Es ist also es gibt nicht eine Journey, es gibt x Journeys, schwer zu erfassen und auch schwer zu vermitteln. Es ist erstmal gerade Transparenz zu bekommen und sich anzuschauen, was funktioniert eigentlich und warum. Das ist sozusagen Iteration. Also wir versuchen einfach immer weiter erstmal zu verstehen und dann zu optimieren. Hat ein Ad funktioniert im Vergleich zu historischen KPIs, also Click-Through-Rate als Beispiel, oder nicht. Warum funktioniert es in Markt A in der Opportunity, also zu Order Intake Conversion besser als in Markt B? Und das sind erstmal viele Fragen, zu denen ich leider noch gar nicht zu allen eine Antwort habe, aber das ist sozusagen genau die Herausforderung. Das
ist ja nochmal eine neue Dimension, ne? Also Märkte, die habe ich jetzt gerade noch gar nicht beschrieben. Also Multi-KPI, Multi-Market sozusagen, und das mit in der Conversion-Strecke, die jetzt auch neu ist für euch.
Total,
ja. Ja, und ein Thema, was ich mir gerade auch denke, also das Thema Analytics wird ja für euch dann auch immer relevanter, weil ich stelle es mir jetzt mal so vor, verzeih mir, wenn ich das jetzt irgendwie so ein bisschen platt beschreibe, aber vor 15 Jahren habt ihr wahrscheinlich viel mehr Branding-Kampagnen gemacht und dann sozusagen die Media-Agentur oder auch eure Inhouse-Kollegen, Kolleginnen sich die Branding-KPIs angeschaut. So, jetzt mittlerweile seid ihr in der Welt, wo das Thema Measurement, also direktes, hartes Measurement, ja immer relevanter wird. Das heißt, den Weg, den andere ja schon immer hatten, also ein klassisches E-Commerce-Unternehmen hatte das ja schon immer, ne? Klassisch Warenkorb-Tracking bis hin zu Online-Order mit CPOs und ROI und so weiter und Attributionsmodellen. Den geht ihr ja jetzt sozusagen neu. Damit kommt ja auch das Thema Measurement nochmal sehr viel, also direktes Measurement à la Adobe Analytics, Google Analytics, was auch immer ihr da verwendet, ja nochmal deutlich höhere Relevanz. Wer schaut sich jetzt die Zahlen an? Hast du da Leute im Team? Gibt es im Nachbarteam sozusagen neue Verantwortlichkeiten, die da nochmal deutlich stärker auch Reportings bauen und liefern? Wie muss ich mir das vorstellen?
Absolut. Also das ist genauso, wie du es beschreibst. Und das ist natürlich auch in einer großen Organisation, wie wir sind, ist natürlich dann ein Teamplay. Da gibt es Nachbarabteilungen oder auch Hauptabteilungen, Divisionen, kann man so fast sagen, die sich dann halt damit beschäftigen, also allein mal die Adobe Reports zu bauen, zu setzen, sich allein die ganzen Standard Reports, die es gibt, sich anzuschauen, ist also auch schon, sie zu interpretieren, Maßnahmen daraus abzuleiten. Das ist eine Aufgabe und dementsprechend machen das wirklich Leute rund um die Uhr, professionelle Teams, die sich nur damit beschäftigen. Allein Tagging kannst du dir vorstellen, allein dass die Datenqualität überhaupt stimmt. Das ist ja schön, dass ich einen Report habe, aber wie reliabel, valide ist denn der überhaupt? Funktioniert denn das? Messe ich denn überhaupt da Anomalie-Tracking? Also etc. Das heißt, da gibt es also Leute, die sich nur damit beschäftigen. Und natürlich eine Herausforderung ist auch, was leite ich denn daraus ab? Also jetzt habe ich diesen tollen Report. Was sagt der mir jetzt eigentlich? Und was ändere ich denn jetzt? Und das musst du dann wieder in Backlogs reinbringen und sagen, verstanden, das scheint irgendwie nicht funktioniert zu haben, unsere Conversion von einem der Home in den Model Hub oder den Online-Schauraum oder von da aus in die E-Commerce-Journey. Warum nicht? Optimierung, ne? Das heißt, Hypothesen bilden, AB-Test fahren, wenn es möglich ist, idealerweise. Dann eben in die User Story gießen und ins Backlog bringen, und dann wieder entwickeln. Also und da kommen wir nicht her, nicht? Also wir sind ja nicht born Greenfield, sondern wir sind Brownfield. Insofern ist das ist halt unsere Lernkurve und nur das ist genau wie du beschreibst, da kommen wir nicht her, nicht? Das ist zwar nicht schlimm, so ist es. Dementsprechend aufwendig und auch spannend ist es aber auch.
Heißt aber im Umkehrschluss ja auch, dass ihr jetzt auch neue Profile teilweise an Bord braucht. Also ich denke jetzt mal so kurz ans Thema Recruiting, weil auch da wieder kommend aus der alten Welt, hättest du jetzt irgendwie jetzt insbesondere für das Thema Marketing Media eher so den klassischen Media Manager ja vermutlich gesucht, sowohl für das Thema Social Media oder Programmatic, wie auch immer, der halt einfach exzellent ist im Thema Mediaplanung und Brand KPI Tracking. Jetzt brauchst du ja eher so den, also zusätzlich, nicht ersetzend, sondern zusätzlich auch Personen und Expertise im Team, die ja das Thema E-Commerce verinnerlicht haben schon und genau wissen, okay, also was ist jetzt eigentlich Conversion-Optimierung? Ja, wie muss ich mit den Analytics-Kollegen sprechen? Wie schaue ich mir so einen Report an? Welche Reports brauche ich noch? Wie geht ihr damit? Baut ihr dann sozusagen auch die Teams in die Richtung aus?
Absolut. Also das ist genau so ein Punkt, dass wir natürlich dann, wenn ich mir jetzt die Profile historisch anschaue, habe ich halt eben immer mehr Leute, die mal von im E-Commerce sind. Und das jetzt Jewelries oder Fashion oder Beauty, die aber eben das, was du beschrieben hast, das eben schon kennen, weil sie im E-Commerce aufgewachsen sind. Also das ist sicherlich ein Teil. Oder ex-Amazon, ex-Google, was weiß ich. Das ist sicher so ein Profil, was definitiv zugenommen hat. Also das ist genau so. Und also die Skills auch darum herum. Also wenn du Datenanalysten hast, was wir vorher vielleicht nicht so hatten, nimmt der Anteil natürlich auch eben zu. Also genau dieses Skillset brauchst du und dementsprechend haben sich die Profile beim Hiring auch da verändert.
Auch da gibt es ja nochmal einen Unterschied, ne? Weil insbesondere, wenn ich jetzt an das Thema Data Analytics denke, das ist ja sehr vielschichtig. Also Data Analytics kannst du natürlich auch klassisch in der bisherigen Wholesale-Welt natürlich durchführen. Jetzt rein gesprochen auf die Online-E-Commerce-Welt, jetzt in eurem auch neuen Direktvertriebsmodell, sind es ja teilweise auch andere Capabilities und Skills, die man braucht. Ne? Ich denke jetzt nur an sowas wie die ganzen Messrestriktionen, ne? ETP, ITP, ATT von Apple. Das heißt, du brauchst jetzt plötzlich jemanden, der einfach versteht, okay, was ist Conversion Modeling? Wie kann ich das, was ich nicht mehr messen kann in der neuen Welt, weil jetzt auch sowas wie der Third-Party-Cookie so langsam ausstirbt, wie kann ich das vielleicht mit anderen Lösungen erfassen? Aber das setzt ja voraus, dass man erstmal das Verständnis hat, dass man jetzt andere Profile braucht, also einen anderen Data-Analysten. Ja, hatte da schon welche, aber andere. Und das dann sozusagen in die Richtung dann auch die Teams weiterentwickelt. Wie geht ihr da vor? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Vielleicht eher so für dein Thema, ja, für Social Media, weil da ist es sehr ähnlich, weil da hattest du ja vielleicht bisher eher so den klassischen Social Media Manager. Jetzt brauchst du jemanden, der sehr stark das Thema Conversion Optimierung im Kontext auch organic als auch vor allem paid Social ja auch dann irgendwie verinnerlicht.
Absolut. Wobei es, wie gesagt, eine Teamarbeit ist. Es gibt ja auch in Nachbarabteilungen oder parallel solche Expertisen, die einfach da stärker das einem manchmal nur machen. Also die mal nur zum Beispiel Analytics machen und dementsprechend ändern sich da die Profile auch. Also dadurch, dass du immer weiter auch eine Spezialisierung hast, also wo es vorher, ich sag mal, einen Analysten gab, der dann da zum Beispiel bei mir gesessen hätte, hast du jetzt eine ganze Abteilung, die nur Analytics macht und dementsprechend auch die Granularität oder die Spezialisierung innerhalb der Analytics-Teams weiter zunimmt. Also der Spezialisierungsgrad nimmt weiter zu und dementsprechend auch die Profile ändern sich. Aber auch bei mir in der Tat habe ich dann zum Beispiel Paid Media Expertin oder Experten, die von extern kommen, die halt eben von der Agentur, die das auch mal gemacht haben, das also oder KOL Influencer, die Influencer Handling gemacht haben. Also das heißt, also ich in der Tat, das ist was es braucht. Und vielleicht mal eine kleine Anekdote, ist lange her, aber ist so eine meiner Lieblingsstories aus dem CRM noch mit, also in der Zusammenarbeit mit den HR-Business-Partnern. Da wurde mir gesagt, also Herr Dr. Raskop, Sie müssen nicht selber Huhn gewesen sein, Hühner zu füttern. Also das ist ein bisschen eine Denke natürlich im Sinne von, also ich kann irgendwie eine PO oder ich kann irgendwie eine Bestellung rausgeben und dann macht das ja die Agentur. Ich vereinfache das jetzt mal. Ja. Also meine Antwort war damals, ja, aber man sollte schon mal einen Huhn gesehen haben, sonst füttert man die Gänse. Nicht? Das ist auch gut. Aber das ist so ein bisschen der Mindset-Shift, würde ich mal sagen, dass du wirklich mehr stärker auch selber es tun kannst. Also du kannst selber, einen Adobe Experience Manager aufmachen, pflegen, Dinge ändern. Du kannst selber einen Adobe Report bauen. Was nicht heißt, dass wir nicht einen hohen Externalisierungsgrad haben und damit einen Hebel über Agenturen, aber ich habe es mal gemacht und ich verstehe es und ich kann es. Von vorher machen dann schon mal, also das ist jetzt sehr holzschnittsartig, aber ich glaube, du verstehst meinen Punkt, nicht? Und das ist schon ein Mindset-Shift.
Habt ihr auch jemanden externes, also jetzt mal abgesehen von klassischen Marketingagenturen, der dabei supportet? Also ich denke jetzt an so, weiß ich nicht, jetzt für mich so ein klassisches Unternehmensberatungsprojekt, sagen, okay, also Mini geht jetzt auf die Transformationsreise. Und wir rollen jetzt in allen Märkten mal das Thema Direktvertriebsmodell mit einer Online-Strecke aus. Dann läuft da mal irgendwie so ein, also ich nenne jetzt keine Namen, aber einer der großen Unternehmensberatungen mit rein und unterstützt euch bei dem Prozess. Habt ihr solche Projekte oder macht ihr das wirklich aus eigener Kraft heraus ausschließlich?
Absolut, also jetzt muss ich unterscheiden zwischen, also mir als Abteilung, und das ist ja, wie gesagt, das ist Cross-Divisionen, also es geht über Bereiche hinweg, das sind ja große Initiativen und in der Tat natürlich gibt es da, ich will nicht sagen eine Armada, aber da gibt's Unterstützung. Du hattest ja auch die Agentur Ansprechpartner bei The Marcom Engine genannt. Die sind da mit dabei und unterstützen uns natürlich und das können wir nicht alleine stemmen und auch ein externer Impuls und Sicht darauf ist ja auch hilfreich, dass man nicht so in einem eigenen Sud so schwimmt, sondern auch dann einen externen Blick drauf hat, ob das sinnvoll ist. Also in der Tat, das hat Unterstützung auf jeden Fall.
Okay, das heißt, ihr schaut euch ganz viele PowerPoint-Präsentationen mit Hühnern an.
Ja, also es ist nur meine Lieblingsanekdote, aber du kannst dir vorstellen, ich finde das relativ bildlich und das
schönes Beispiel. Fand ich, deswegen wollte ich es jetzt nochmal aufgreifen, aber. Ja, okay. Was sich ja auch ändert, ist ja die Kommunikation. Weil am Ende, also wir haben jetzt über KPIs ein bisschen gesprochen. Ja, hast du vielleicht so eine Lead-Management-Kampagne, da steht ja dann wahrscheinlich auch irgendwo drauf, jetzt Probefahrt vereinbaren. Ich spreche jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, ja. Aber jetzt hast du ja plötzlich das Thema kaufen, finanzieren. Wie greift ihr das jetzt in der externen Marketing-Kommunikation auf? Also wie direkt kommuniziert ihr, dass man jetzt bei euch auch wirklich online kaufen kann?
Also in der Tat in den Assets, also das heißt, wenn ich Awareness-Assets habe und Consideration-Assets, habe ich natürlich auch Conversion-Assets und da steht dann auch wirklich drauf, wir jetzt kaufen oder auch auf der Webseite ist jetzt nicht nur notwendigerweise nur konfigurieren, sondern kaufen. Und da wird also dann schon, kann man dann schon sehen, also wird auch dann kommuniziert, was das bedeutet, was die Leasingraten sind, was die Konditionen sind dafür. Also das ist in der Tat, das hat sich eben einfach verändert. Nicht, dass es nicht vorher schon Leasing gab und nicht schon vorher auch eine Kommunikation von Leasingraten, aber dass ich halt diesen Checkout selber machen kann. Dort, online zum Beispiel. Das hat sich halt eben verändert und das ist, bildet sich auch in den Assets ab, natürlich.
Ja, aber steht dann da, also ich, wie gesagt, vereinfacht gesprochen, steht dann auf dem Button irgendwie kaufen. Jetzt John Cooper kaufen.
Zum Beispiel. Natürlich jetzt John Cooper Works als Beispiel wäre jetzt ja, da sind wir noch in der Awareness-Phase, aber dann würde stärker irgendwann reingedialt werden.
Also in einem halben Jahr,
das würde es. Genau, und dann aber irgendwann, und dann auch dementsprechend dann, gerade, ich meine, Retargeting würdest du ja sagen, jetzt habe ich dich so lange genurtured, jetzt kaufen. Und dann, das auf jeden Fall, oder auch jetzt finanzieren, natürlich, das hattest du ja dein Beispiel von vorhin. Und da ist natürlich auch Zusammenarbeit mit den Kollegen von Financial Services. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in so einer Großorganisation, das Zusammenarbeiten mit den einzelnen Stakeholdern und den Subject Matter Experts, das ist, glaube ich, so natürlich wichtig. Und das ist in einem Großkonzern eine Aufgabe, weil eben natürlich komplex. Nicht? Also mit zunehmender Organisationsgröße nimmt die Komplexität der Abstimmprozesse logischerweise zu. Und und das ist allein schon eine Aufgabe für sich.
Blöde Frage, habe ich dann 14-tägiges Rückgaberecht oder wie muss ich mir dann die Bestellung vorstellen?
Absolut, also es steht genau drin in den Terms and Conditions, also es ist nach BGB, nach Fernabsatz, ist ein Fernabsatz, okay. Deal, den du abschließt, einen Vertrag und dementsprechend hast du auch ein Wandlungsrecht und das ist genau dort geschrieben.
Das heißt, da wird auch logischerweise erstmal nichts produziert, geht ja nicht, weil ein voll konfiguriertes individuelles Fahrzeug könnt ihr dann ja erst produzieren, wenn wirklich die Bestellung verbindlich ist sozusagen.
Total. Ich bin jetzt kein Jurist, aber nach meinem Verständnis ist es eher also Invitatio ad Offerendum. Also ich gebe ein Angebot ab, was wir dann annehmen können und du hast ein Wandlungsrecht.
Glaubst du, dass es perspektivisch auch Kunden gibt, die dann auch mal ein Fahrzeug online zwar sehr intensiv recherchieren, konfigurieren, aber vielleicht das Fahrzeug gar nicht beim Händler angeschaut haben?
Also wir sehen zumindest in den Daten, dass es Menschen gibt, die direkt auschecken, also online gestartet und online ausgecheckt, also keine Research online, Purchase offline, sondern wirklich, was natürlich nicht heißt, dass man nicht, also ich weiß natürlich nicht, ob vorher jemand doch schon mal beim Händler war und dann die Online-Strecke durchgezogen hat. Aber es gibt es
Macht ihr einen Datenabgleich? Weil also theoretisch könntet ihr es ja schon wahrscheinlich irgendwo zusammenführen, weil wenn ich zum Händler gehe, muss ich ja meine Daten hinterlassen, einmal unterschreiben, auch wegen Versicherung und so weiter. Das heißt, wenn da irgendwie steht, Daniel Distler ist Probe gefahren am, weiß ich nicht, 12. November und 4 Wochen später gehe ich auf die Webseite, bestelle unter dem logischerweise gleichen Namen. Theoretisch, ich weiß nicht, ob man es darf jetzt, ja, keine Ahnung, aber theoretisch müsstet ihr doch eigentlich sehen können, dass ich schon mal in einem Autohaus war und schon mal einen, lass uns beim Beispiel bleiben, John Cooper Works schon mal Probe gefahren bin.
Wenn du dich eingeloggt hast, dann würde ich es vermutlich abhalten.
Ich stelle ja unter meinem Namen, ne? Also ich spreche jetzt wirklich von der Conversion. Also ich war beim Autohaus, da habe ich meinen Namen hinterlassen und ich habe bestellt. Und dann müsste man doch, also dann hast du zwar eine Reihe der Online-Conversion erstmal, dann sieht es so aus für euch, als wenn ich direkt durchkonvertiert bin, aber in Wirklichkeit war ich ja 4 Wochen vorher irgendwie im Autohaus und habe schon mal bei mir 2 Stunden lang
das Fahrzeug. Also das ist ein guter Punkt, also jetzt habe ich es verstanden, das heißt, du hast erst die Probefahrt gemacht und dann hast du online bestellt und ob es diesen Abgleich gibt, also wüsste ich jetzt, könnte ich spontan nicht sagen, ob wir das abgleichen können, weiß ich nicht, aber es ist also ein guter Punkt, wie häufig das vorkommt, kann ich nicht sagen.
Aber wenn ich eine Probefahrt online vereinbare, dann habt ihr den
Touchpoint. Ja, genau. Aus.
Dann seht ihr, okay, da war ich ja schon auf der Webseite. Das heißt, vielleicht sieht man es sogar im Analytics, je nachdem, wie gut das Tracking funktioniert. Aber zumindest könnt ihr sehen, okay, da war ein Touchpoint-Probefahrt vereinbart und ist ein paar Wochen später oder ein paar Monate später irgendwie konvertiert. Also die zwei Datenpunkte bekommt ihr dann
sozusagen. Genau, also über die Opportunity kann ich es dann zu sagen, dann würde ich dann genau sehen, ob wir diesen Abgleich schon so machen. Also würde mir jetzt nicht sofort einfallen, aber es ist ein guter Punkt. Also was nicht heißt, ist, also ich weiß es offen gesagt nicht, aber es ist ein guter Punkt.
Was glaubst du, wo in der Automobilbranche die Reise hingeht in den nächsten Jahren, jetzt in Bezug auf das Direktvertriebsmodell? Also was wird sich da noch verändern und was bedeutet das auch fürs Marketing insbesondere?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auch, man sieht auch beim Wettbewerb, dass der Trend stärker dahin geht, auch Personalisierung eben voranzutreiben, die Angebote, und das ist ja auch die Hoffnung, dass ich durch die Daten den Endkunden besser verstehe und dementsprechend zielgerichtetere, personalisierte Angebote machen kann und dadurch dann auch einen Up- und Cross-Selling hinbekomme. Insofern, dass dieser Trend, der wird zunehmen. Auch im Autohaus, wir wissen so, dass die Anzahl der Besuche, bevor ich ein Auto kaufe, hat historisch abgenommen. Ja, also mittlerweile sind wir bei 1, so und so viel Besuchen, bevor ich ein Auto kaufe. Und so. Auch da hinsichtlich der zum Beispiel 3D-Daten, dass ich mir Fahrzeuge noch viel besser auch aus dem Schauraum anschauen kann, das wird sicherlich zunehmen. Also Visualisierung, virtuelle Probefahrten, ein Thema im Handel wird sicherlich auch weiter müssen die Geschäftsmodelle sich vermutlich auch ändern in Richtung zusätzliche Geschäftsbereiche rund um das Thema Mobilität, sei es Mietwagen, Versicherungen, ich sag mal Outdoor-Lifestyle, was auch immer es sein mag. Also das ist sicherlich so ein Trend, den es geben wird.
Die ihr dann logischerweise mitvermarkten würdet oder müsstet in dem Moment.
Die zumindest der Agent dann für sich den Anspruch nehmen würde. Und wir würden natürlich sehr stark für den Teil, der auch nur im Agenturmodell ist, natürlich die Verantwortung zeigen. Also es ist ja nicht alles im Autohaus im Agenturmodell, das muss man auch wissen. Also es gibt Teile, die eben weiterhin die nicht dem Agenturmodell unterliegen. Also zum Beispiel die Gebrauchtwagen- oder Service-Bereiche als Beispiel. Der Unternehmer nicht mit uns im Agenturmodell betreibt.
Okay. Super spannend. Auf jeden Fall eine interessante Reise, die er da gerade vornimmt und auch eine spannende, weil es ja auch jeden Tag Neues zu entdecken gibt und wie du es auch beschrieben hast, ja auch teilweise die Skills sich ändern im Team, neue KPIs dazukommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei weiterhin. Vielen, vielen Dank, Jens, fürs Kommen und für die vielen Insights.
Daniel, vielen Dank, dass ich da sein durfte.